Ihr hört öffentliche Unzucht. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, etwas verzögerten nächsten Ausgabe von Fortsetzung folgt. Der Sommer ist fast vorbei, übrigens am 22.09., da ist der Herbstanfang. Ich weiß gar nicht, ob meteorologisch oder kalendarisch, ach keine Ahnung, jedenfalls ist Sommer. Ist eh schon momentan nicht mehr so warm und deswegen kommen wir wieder dazu, Serien zu gucken. Wir haben eine Kreativpause genommen, nennt man glaube ich sowas im Showbusiness, und es sind alle wieder dabei. Wer hätte es gedacht, und trotzdem sind alte Verhaltensmuster immer noch da, man quatscht einfach dazwischen. Hallo Alex.
Ja, man kann es auch einmal Sommerpause nennen, so wie es alle erfolgreichen Shows machen. Aber gut, man kann es
ja
schon.
Ja, aber alle anderen Showmaster tingeln dann wesentlich durch die Welt und wir sind ja nicht so.
Haben wir da gemacht? Ja, selbstverständlich, aber. Ja. Ja, dann. Wir waren in Saint-Tropez und New York, ein bisschen.
Ein Eisessen in New York, genau.
Und in Köln.
Und der Erik. Hallo Erik.
Ja, hallo liebe Hörer. Jetzt könnt ihr das vergessen, was ihr hier als Mid-Season, als Ersatz für unseren tollen Podcast genutzt habt. Jetzt könnt ihr alles wieder löschen. Jetzt kommt wieder das Original und jetzt geht's weiter.
Der heiße Scheiß sozusagen.
Und Nur echt ist dieser Podcast mit einer Stimme, einer weiblichen Stimme. Ob jetzt Luise oder Annemarie, weiß ich noch nicht. Wer ist denn da? Hallo.
Na ich.
Wer ist denn ich?
Weiß doch, wer hier ist. Was ist das denn für ein Quatsch?
Ach Mann, komm. Die Anne-Marie, die Feuer
Grüße
und
aus dem Hauptstadtstudio.
Lamme. Es ist ja noch nicht mal neue Season, obwohl wir hätten fast neue Season machen können, aber das gehört noch zur alten, weil die neuen Serien laufen erst an und dann gibt es wieder einen breiten Pool an Serien, die man aussuchen kann. Kleiner Nachtrag, weil Alex es gerade gesagt hat, man kann ja durch die Welt jetten. Ich habe es tatsächlich, ich nehme ja ein Notebook mit, wenn ich reise. Und Netflix geht im Ausland. Ging irgendwie ja vor, gefühlt, einem Jahr nicht. Da konnte man irgendwie nicht aus dem Ausland gucken. Jetzt ging es. Also die haben das zumindest im großeuropäischen Ausland, haben sie es hingekriegt.
Moment mal, also Daniel, Hessen ist nicht Ausland.
Ja, aber ich dachte,
also ich meine, für dich schon, weil alles, was weiter weg ist, als 20 Kilometer von deiner Scholle da.
Aber Bayern ging damals nicht, das hatten sie. Nein, Quatsch, also mal wirklich, also im Ausland funktioniert das.
Ich habe Netflix in Frankreich probiert, das ging nicht, da musste ich ein VPN vorschalten, ja.
Seltsam, seltsam. Gut, ich war diesmal nur in Polen, vielleicht gehörte das noch, haben die noch das Lokal zu Großdeutsches Reich eingebucht, ich weiß es nicht.
Ich glaube, das hat was damit zu tun, das hatte mir mal der Jeff erklärt, weil der hat ja einen Luxemburger Account und das ist irgendwie da, wo Netflix kein eigenes Netflix anbietet in den Ländern, dann geht das auch von den anderen.
Also.
Und da war es wohl damals so, da hatte Luxemburg kein eigenes Netflix und er konnte quasi alles gucken.
Also.
Hat sich da einen amerikanischen Account geholt und konnte halt mit dem amerikanischen Account in Luxemburg gucken, ganz normal.
Also ich kann ja sagen, Netflix,
in Thüringen,
als ich
Anfang
des Jahres in Amerika war, hatte ich auf meinem iPad dann quasi den Content vom amerikanischen Netflix.
Oh, aha. Nur Frankreich. Das frage ich mich wieder, warum Frankreich da nicht?
Hatte ich in Frankreich nicht. Also ich hatte den schon das Deutsche, aber gut, ich habe dann halt ein VPN, wo ich gemerkt habe, da geht irgendwas nicht. Und dann war ich ja im Deutschen drin.
Hm, okay. Alex, wie sieht es mit Spanien aus?
Ich fahre in Urlaub und genieße meinen Urlaub und gucken keinen Scheiß Serien.
Das ist richtig löblich, aber manchmal. Ich habe auch nicht persönlich geguckt, sondern nur für die Kinder was angemacht. Wenn man doch mal ein bisschen mehr Urlaub
wieder unterwegs sein, werde ich es gerne für euch testen und euch einen dreiseitigen Bericht schreiben.
Ja, aber rechtschreib fehlerfrei wieder.
Außerdem ist ja das spanische Fernsehen, das gibt ja auch alles her eigentlich. Ja, alle Bereiche.
Von bis. Ah, wie gesagt, man kann auch durchaus Bücher lesen. Irgendeiner atmet wieder so laut. Ihr merkt, also wir sind am Leben. Ich denke, es ist wie immer Alex, der atmet. Intensiv. So, drei Serien haben wir rausgesucht. Zwei sind davon bei Netflix angeboten worden. Friends from College und Ozark. Wobei ich, das hatte ich Erik schon im Vorfeld kurz erzählt, bei Ozark so ein wenig durch den Trailer fehlgeleitet worden bin. Werde ich euch nachher nochmal sagen, warum. Und ein Prachtexemplar von Serien Nightcap. Manchmal frage ich mich, wie Serien überhaupt finanziert werden. Aber gut, Sarah Jessica Parker war dabei, aber selbst die hat es irgendwie nicht rausgerissen. So, News gibt's erstaunlicherweise nicht so recht viel, eigentlich gar keine, weil Sommerloch und so und wir neu angefangen haben.
Nee, ist eigentlich viel zu viel passiert, lohnt gar nicht.
Ach so, deswegen.
Das zu besprechen und deshalb machen wir jetzt mal gar nichts und fangen dann in zwei Wochen wieder neu an.
So, machen wir das. Da kennen wir uns ja aus. Friends from College ist die erste Serie, die wir besprechen werden, da die bei Netflix läuft. Wer also einen Netflix-Account hat, der kann da munter mal reinschauen. Ob man das muss, ist natürlich eine ganz andere Frage. Und bevor wir ein wenig drüber herziehen, wird uns Alex vielleicht mal ganz kurz erzählen, worum es bei geht. Wobei ich wieder eigentlich auf diese Serie insofern gespannt war, weil zwei Persönlichkeiten mitspielen, wo ich die eine immer noch nicht so richtig als Comedian sehe. Da die Rede ist von Cobie Smulders und Fred Savage, der momentan wieder mehr im Fernsehen zu sehen ist, präsenter ist. Zum letzten Mal hatte ich ihn bei The Grinder gesehen. Keine Ahnung, warum er jetzt wieder etwas mehr in den Fokus gerückt ist. Der ist ja der Typ, wie hieß denn die Wunderbare Jahre, Anne-Marie? Wie hieß die Serie? Weißt du das noch?
Genau.
Wunderbare Jahre, so meine Kindheit und dann gefühlt nach der Serie, wird nicht so gewesen sein, aber gefühlt ein riesengroßes Loch, 20 Jahre nichts, oder wie alt ist der gute Mann jetzt? Der ist ja gar nicht so alt, 41. 20 Jahre nichts passiert, was bestimmt nicht so gewesen ist, und jetzt ist er wieder im vor der Kamera zu sehen in einigen etwas größeren und prominenteren Rollen. Ich glaube, der war ewig lange mehr so als Gaststar zu sehen. So, ich rede schon wieder viel zu viel, aber das wisst ihr ja. In dem Sinne übergebe ich das Mikro an den Alex, der wird uns mal Friends vom College kurz vorstellen, worum es dabei geht, eines seiner Lieblingsgenres.
Ja, ach ja, gerne. Comedy, weiß gar nicht, ob man das so richtig als Comedy, so eine Mischung aus Comedy und
Drama. Wäre mein erster Kritikpunkt gewesen, genau.
Drama. Anyway, auf jeden Fall grobe Handlung folgende. Erzählt wird die ganze Geschichte von einem, oder es beginnt eigentlich mit einer Handlung, die verwerflich ist. Zwar geht ein Mid-Age-Typ fremd mit einer Frau, die er schon lange kennt, eine Jugendfreundin, keine Ahnung, irgend sowas. Und dabei kommt raus, dass die halt in komplett verschiedenen Städten wohnen. Ich glaube, sie in New York, er weiß ich nicht, irgendwo anders. Und dabei kriegen wir relativ schnell mit, dass es sich um eine große College-Clique handelt. Das heißt, so ein Freundschaftsding zwischen fünf College-Personen, die sich nach dem College natürlich dann ein bisschen auseinandergelebt haben, die aber noch sehr so verbunden sind über, keine Ahnung, halt Texten und so weiter. Im Endeffekt kommt dann raus, dass unser Hauptdarsteller, ich habe den Namen nicht mehr vor Kopf, da müsste man mal helfen, sich dann wieder dazu besinnt, in seine eigentliche Heimat zu umzuziehen, das heißt wieder nach New York geht, um wieder die sag ich mal, alten Zeiten wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Also er merkt dann halt, ja, er vermisst das so, das Leben mit seinen alten Freunden, und vom Job her läuft es von ihm auch nicht so gut. Er ist Autor, Buchautor. Da läuft alles nicht so richtig, und da entscheidet er mit seiner Frau, dass er wieder nach New York zieht, um zum einen wieder in seine alte Clique reinzukommen, zum anderen aber auch da vielleicht wieder beruflich ein bisschen Fuß zu fassen, mehr bessere Inspiration zu bekommen, seine Bücher da irgendwie verkaufen zu können. Auf jeden Fall sagt er das halt seiner Geliebten oder seiner Affäre, die ist natürlich nur so halb begeistert, weil das war wahrscheinlich immer eine schöne Sache, dass das so räumlich getrennt war. Sie findet es halt wahrscheinlich nicht so gut. Trotz alledem macht er diesen Umzug mit seiner Frau und ist halt alles ein bisschen scheinheilig. Also er geht halt fremd, ne? Und auf der anderen Seite hat er halt seine Frau an der Seite, die halt von nichts weiß und das halt auch gerne mitmacht. Und dann sehen wir halt in der ersten Folge, dass die halt dann da in New York wieder ankommen und diese Gruppe von fünf Leuten sich dann wieder mega freuen und sofort wieder in so ein alte Verhaltensmuster reinfahren und totalen Quatsch machen, Unfug machen zusammen und versuchen halt dann so die alten Zeiten wieder aufzuleben. Nichtsdestotrotz sind halt alle so ein bisschen nicht ins Alter gekommen, aber haben halt einfach ihr Leben jetzt gestartet und sind beruflich erfolgreich mit mehr oder weniger, haben auch Kind bekommen und so weiter. Also wir sind einfach komplett im Leben angekommen und über allem schwebt dann halt so ein bisschen unser Hauptdarsteller, der so erfolgreich, nicht so richtig erfolgreich ist mit seinem Autor-Dasein und er hat halt Hoffnung gesetzt in seinen einen College-Freund, der halt Verleger ist, ob der nicht seinen Jugendroman oder was er da geschrieben hat, der verlegen kann, aber das geht auch nach hinten los, das hat er kein Interesse. Das heißt, so richtig ist sein Start halt in New York nicht so richtig von Erfolg gekrönt. Trotz alledem, sag ich mal, lässt er das halt nicht so richtig raushängen, sondern belügt so seine Ehefrau und seine Freunde. Und dann kommt es natürlich, wie es auch nicht anders sein soll, bei einem großen Abendessen kommt halt raus, dass halt sein Freund, der Verleger, das Buch halt nicht verlegt. Und dann ist er halt peinlich berührt und alle sind so ein bisschen, ja, wie gesagt, alle ein bisschen peinlich berührt, weil er hat halt gelogen, um halt nicht schlecht dazustehen. Und naja, das ist halt so ein bisschen die Probleme des Hauptdarstellers, dass er halt sein Buch nicht verlegt bekommt. Und ja, im Endeffekt kriselt es auch in der Ehe so ein bisschen, aber auch nicht nur bei ihm, sondern bei seiner Affäre halt auch. Und dann sieht man halt, dass er sich halt ja wieder auf diese Affäre einlässt, ne? Und da halt ja sehr aktiv, also das ist ein relativ komisches Bild. Die sitzen halt alle zusammen unten beim Abendessen und unterhalten sich halt und bei dieser Freundin, bei dieser Affäre von ihm und die sind halt im ersten Stock oben und küssen sich da wild und ja, also ein bisschen seltsame Situation. Alles in allem, sag ich mal, ist es ja so eine minder lustige Serie über, wie gesagt, ins Alter gekommene College-Freunde, die sich jetzt wiederfinden und die wahrscheinlich in den nächsten Folgen so ein bisschen sich wahrscheinlich kämpfen und mit der Situation, dass doch alles wahrscheinlich nicht mehr so ist, wie es früher mal war und so ein bisschen da aneinander stoßen und dann wahrscheinlich vermutlich auch diese Affäre sehr im Mittelpunkt steht und da mit Sicherheit dann auch hier und da ein Eheproblem kommt und das vielleicht sogar rauskommt, aber alles im allem, wie schon gesagt, eher minder lustig, vielleicht wird es auch gar nicht so richtig lustig sein, sondern eher so ein bisschen auf die Dramaschiene gehend, aber alles im allem hat es mich jetzt nicht so wirklich unterhalten, also mit Sicherheit gibt es da ein paar Leute, die das gut finden, die dann auch diese Entwicklung der Leute so ein bisschen sich angucken und interessant finden, aber alles in allem hat es mich jetzt nicht so wirklich gepackt, zumal die Geschichte oder die Story jetzt auch nicht so der mega Reißer war mit der Affäre und den Freunden. Also das irgendwie ist es doch dann nicht so spannend, wie man sich vorgestellt hat.
Ich werde mal ganz kurz reingrätschen, weil mir ging es im Prinzip ähnlich. Erstens sehe ich diese Genre-Comedy nicht ganz so gegeben. Na gut, es sind ein paar lustige Gags und Erik wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen auf den Hauptdarsteller, Michael Key, eingehen, den ich eher von so Sachen, wie heißen die, College Humor oder irgend sowas mit so einer eigenen Show gesehen habe, der immer so ein bisschen extrovertiert und ein bisschen überdreht, das darstellt, aber darum geht's letztlich gar nicht. Was ich der Serie zugute halten muss, aber das ist halt eher nicht unbedingt Drama und das ist dann eher so zwischen den Zeilen, weil du hast ja schon angedeutet, dieser Hauptdarsteller Ethan Turner, der ist rein literarisch ein anerkannter Schriftsteller, aber seine Bücher, wie es bei literarischen Werken manchmal so ist, verkaufen sich eben nicht, also sind nicht so der finanzielle Erfolg, also nur weil man einen Nobelpreis, gut, Nobelpreis ist eine Ausnahme, aber nur weil man von den Kritikern gelobt wird, heißt das noch lange nicht, so ein Buch verkauft sich, hingegen sind andere, die von den Kritikern zerrissen werden, eben dann die Verkaufsschlage und das bringt ihn dazu, sein bester Freund ist gleichzeitig sein Agent, das ist dieser besagte Fred Savage, der als schwuler Literaturagent für ihn fungiert und als er sein neues Buch vorstellen will, auch wieder so literarisch angehaucht, sagt er, naja, nee, irgendwie klappt das nicht so. Du solltest eher so in so Richtung Young Adult oder, ja, ich glaube, es war Young Adult gehen, also so Teenage-Literatur im Sinne von, ich sage es mal ganz übertrieben, so Vampir-Geschichten mit Liebe und tralala. Das verkauft sich eben zu Massen und das bringt ihn dazu, dass er zum einen innerhalb dieser Beziehung erstmal das nicht so ganz offenlegen will, gerade weil das Umfeld, also die Freunde, du hast schon gesagt, sind halt Freunde aus dem College, jetzt nicht ganz minder bemittelt sind, so von Hedgefonds-Manager oder die Anwältin eines Hedgefonds-Managers, ich weiß es gar nicht mehr genau, zu seine Geliebten, die, ich weiß gar nicht, was die eigentlich macht, ob die so ein Einrichtungshaus hat, jedenfalls schenkt sie den zwei nachher oder so ein Ehebett, was doppelt brisant ist irgendwie, und hat aber gleichzeitig einen unheimlich reichen Ehemann, sieht man auch so in dem Haus nachher, wo sie wohnen, also riesengroße Villa, wobei da gleichzeitig wieder der Knackpunkt ist, also diese Liebesbeziehung, die stößt mir eher nur so ein wenig unangenehm auf, weil die halt zum einen so aufgesetzt ist, angeblich will er ihr imponieren, seiner Geliebten. Sie lieben sich großartig, aber beide führen sie eine Beziehung in ihrer, in ihrem Umkreis halt weiter. Sehr, sehr seltsam. Nicht so mein Ding. Deswegen ist diese Serie am Ende halt für mich eher weniger Comedy als irgendwie so ein Midlife Riese-Drama, weil alle halt irgendwie in ihrem Umfeld versuchen, über Wasser zu kommen. Es ist hochgradig besetzt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, also von dem Hauptdarsteller über Kobe Smulders, die wir aus How I Met Your Mother kennen, zu Fred Savage und sicherlich anderen auch noch irgendwo her, keine Ahnung. Aber trotzdem hat es bei mir eben leider nicht so richtig gezündet. Es war nicht ganz schlecht, aber eben für das, was ich erwartet habe, war es dann eben dann doch nicht ganz das. Und auch so dieses, es ist dann doch sehr viel klischeebehaftet, wobei ich nicht genau weiß, Erik, hast du mehr als eine Folge gesehen davon? Hast du noch weitergeguckt?
Um auf diese Frage zu antworten, muss ich mal ganz kurz in meine Kritik einsteigen. Ich habe ja vor unserer Sommerpause habe ich die zwei Serien geschaut gehabt, hier diese und die Ozark. Und ich hatte die eigentlich relativ gut bewertet, weil ich fand die ganz, ganz gut. Ich habe auch ein paar Folgen geschaut. Jetzt, als wir jetzt wieder uns für die Aufnahme vorbereitet haben, da ist mir eingefallen, ach ja, stimmt, die fand ich ja auch irgendwie gut. Und ich wusste weder, wie viele Folgen ich da eigentlich geguckt habe, noch wusste ich noch genau, worum es da überhaupt eigentlich ging. Also ich nur noch so vage in Erinnerung. Und deswegen habe ich das wieder abgewertet, weil da ist einfach ja zu wenig in Erinnerung geblieben. Es sind nur so ein paar Szenen, wie eben diese Diskussion mit dieser komischen Verlegerin, die da diese Vampirromane rausgibt und so, die ihm dann irgendwelche kuriosen Ratschläge gibt, die da irgendwie so einen jungen Loverboy hat. Und ja, aber ja, insgesamt kommt es halt zu wenig so richtig voran und die Story ist halt irgendwie doch zu dünn. Das habe ich jetzt halt gemerkt, nach ein paar Wochen habe ich alles wieder vergessen. Ich weiß, ich müsste jetzt nachgucken, wie weit ich geguckt habe. Ich habe auf jeden Fall 2-3 Folgen irgendwie geguckt gehabt.
Was prinzipiell ja nicht schlecht ist, man muss ja bei, wie gesagt, ich erwarte ja von Comedy per se nicht wirklich viel Tiefgang, aber man muss halt trotzdem irgendwie so einen roten Faden verspüren und irgendwie so ein Gefühl dafür haben, wo es quasi weitergeht. Ann-Marie, wie war es bei dir? Hat das bei dir irgendwas bewegt?
Also erstmal, die Serie ist in der IMDb unter Comedy und Drama gelistet, da wäre so ein bisschen in der Kategorisierung nicht wirklich lustig, also soll wirklich ein Dramedy sein. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, weil ich Kobe Smulders sehr gerne mag, der hier Michael Keaton mag ich auch sehr gerne, so dieses so ein bisschen überdrehte, ich finde den sehr, sehr sympathisch, schau dem gern zu. Und so ein paar andere, ja, wie ich schon gesagt habe, so ein paar Schauspielnasen, die man auf jeden Fall, weiß man vielleicht den Namen nicht, Greg German ist dabei, der spielt eben diesen ja, reichen Ehemann, den kennt man noch von Ally McBeal. Also eigentlich ganz coole Leute dabei und ich dachte, yay, das ist vielleicht ganz witzig. Es gibt ja auch nur 8 Episoden in der ersten Staffel und da dachte ich auch so, dass der irgendwie so ein allgemeines Netflix-Problem, dass sie viele Serien haben, die zu viele Folgen pro Staffel haben und dann es sich so ausleiert und dann nicht mehr wirklich spannend ist und unterhält. Und deshalb dachte ich, ja, cool, 8 Folgen. Ja, aber ich fand es halt auch so gut. Also das waren diese Charaktere, finde ich, total langweilig und lieblos geschliffen. Nein, also da interessiert mich niemand. Ich finde dieses, also die sollen jetzt, wir also so um die 40 sein, die alte College-Clique, beiden sich teilweise immer noch, als wären sie 18, gerade die beiden, die noch diese Affäre haben, die ja wohl seit dem College immer so ein bisschen nebenher schwingt und jetzt sieht eben der Typ dann mit Kobe Smulders wieder nach New York und es wissen auch noch mehr aus der Clique, dass diese Affäre stattfindet. Und ja, also ich kann mir jetzt schon denken, worauf das dann irgendwann hinausläuft, dass dann alle innerhalb der Clique, dass jeder so ein bisschen eine Entwicklung durchmacht, was sehe ich überhaupt in meinem Leben. Sind ja, also wir haben ja jetzt den Autoren, dann haben wir ja die andere, ist irgendwie Schauspielerin oder so. Und da wird dann wahrscheinlich die beiden, die jetzt die Affäre haben, werden realisieren, dass sie füreinander geschaffen sind. Denn er will ja mit Kobe Smulders versuchen, ja wohl ein Kind zu kriegen, wobei ich irgendwie noch im Hinterkopf habe, dass wahrscheinlich oder mir vorstellen kann, dass er das immer so die ganze Zeit ein bisschen sabotiert. Und ja, die werden sich dann natürlich trennen, dass er dann mit seiner Affäre am Ende zusammenkommen kann und quasi die Augen öffnen. Also das wirkt alles total platt. Und lustig fand ich es auch nicht. Also ich habe so 2-2,5 Folgen geguckt. Also irgendwie, also dann, die ich nochmal angemacht habe, die habe ich dann gar nicht zu Ende geguckt, weil mir das echt super langweilig ist. Wie gesagt, Charaktere stimmen hinten und vorne nicht. Mich spricht da niemand an. Ich finde, die verhalten sich überhaupt nicht dem vielleicht an sich guten Setting gegenüber. Also das, ja, nee, finde ich total flach und keine Dynamik in der Gruppe. Und ich verstehe gar nicht, wie die überhaupt Freunde sein können, so wie die sich ja miteinander, wie die miteinander umgehen und sich den anderen gegenüber verhalten. Die wollen sich ja stetig übertreffen und was Besseres sein. Und unter einer richtigen Freundschaft von Leuten, die sich seit 20 Jahren kennen, stelle ich mir ehrlich gesagt gesagt, was Besseres vor.
Und das ist ja auch ganz kurz, ja. Annemarie, das ist ja, ja auch sowas, ein Punkt. Hätte man vielleicht das Setting so gewählt, dass man sagt, okay, nach 20 Jahren trifft man sich zu einer Art, ich sag's mal, Klassentreffen oder Abi-Treffen, was auch immer, wieder.
Es wirkt doch aber so, dass die
regelmäßig Kontakt haben.
Relativ eng in Kontakt stehen, ja.
Aber das meine ich ja. Das funktioniert ja nicht, weißt du? Und dann wissen ein paar von dieser Affäre, sagen es bloß nicht so richtig, alle scheinen da irgendwie drin zu sein und dann dieses permanente Übertreffen würde man wahrscheinlich machen, wenn man sich nur alle 5 bis 10 Jahre einmal sieht.
Ja, halt normales Klassentreffen.
Genau, dann würde ich es vielleicht noch einsehen, aber hier ist es so, man muss sich ja, also gefühlt, dann nichts beweisen und dann ist es ja, wie gesagt, bei ihm, bei dem Schriftsteller auch nicht so, dass der da innerhalb des Teams unbedingt imponiert. Der sagt das vielleicht auch so, aber er will dann unbedingt seiner Geliebten, mit der er dann ganz kurz vorher Schluss gemacht hat und dann doch wieder nicht so richtig und verstehe, wie gesagt, ich kann halt emotional nicht nachvollziehen, wie man, keine Ahnung, 10, 20 Jahre eine Affäre haben kann und dann trotzdem mit einem anderen Partner zusammen ist irgendwie, das ist halt, also kam zumindest so in dieser Serie nicht rüber.
Also, die nehmen da ja richtig, als er noch nicht in New York wohnt, also es scheint ja auch so zu sein, dass der wirklich gerade, ich glaube Boston oder irgendwo, dass sie da zueinander fliegen und so, also das ist jetzt nicht nur so, dass das mal eben, wenn es halt passt, ne, wohnt halt in der gleichen Stadt und dann treffen wir uns mal kurz auf den Nachmittag, sondern das sind ja auch richtig geplante Sachen, die da stattfinden und ja, also menschlich kann ich das ja sowieso nicht unterstützen und ne, also die Serie ist echt nix. Ist jetzt zwar für eine zweite Staffel bei Netflix verlängert worden und...
Was früher ja nix hieß, heutzutage schon wieder was. So viele Serien, wie mittlerweile doch relativ kurzfristig auch abgesetzt werden. Mal bei Netflix, was ja vorher eine Zeit lang alles verlängert worden ist. Aber das ist so eine Sache, wie gesagt, wo der Pitch, also mich mal interessieren würde, wie man das dem Sender, dem Netzwerk verkauft hat und warum. Wie gesagt, ich kann es mir nur vorstellen, relativ viele bekannte Gesichter, die so als Zugpferd fungieren, die bei der Entwicklung der Serie, glaube ich, aber nicht mehr unbedingt beteiligt waren. Das ist ja, nee, sind wirklich nur als Star dabei. Vielleicht, ja, low budget, wenig Sets irgendwie produziert und dann bleibt für den Sender doch eine Menge hängen, aber es ist halt sehr uninspiriert. Erik, hast du noch halbwegs eine Idee, was so als Follow-up quasi passiert ist, Pilotfolge?
Nee.
Gar nicht.
Pilotfolge?
Nein, also was nach der Pilotfolge passiert ist.
Nee, ich weiß nicht mehr, was da wann, wo, wie war. Also sind halt alles immer irgendwas mit den Freunden da, wo, keine Ahnung.
Ist bei Friends gesagt, from College jetzt nicht Friends von der Hand zu weisen.
Ja, keine Ahnung, also.
Ja, also ich habe in der zweiten Folge war dann irgendwie, die müssen dann das Kaninchen von der einen Freundin, bei der
ich erinnere mich. Ethan
und Kobe Smulders übernachten irgendwie so das Kaninchen da zum Tierarzt oder irgendwo hinbringen, aber er tut sich natürlich lieber mit seiner Affäre und dann ja überlegen sie, wo sie hingehen und dann ja, sehen wir sie an verschiedenen Orten in New York und sind noch ganz verrückbar und natürlich kommt selbst dort jemand hin, den sie kennen. Ich hatte ja einfach ein Hotelzimmer nehmen. Also, ach, alles
und
so dumm, wo man
das
denkt,
Kaninchen,
okay.
Das ist ja irgendwie dieses ganz Besondere von dieser asiatischen Mitbewohnerin da und mit dem passiert ja dann auch noch was und ach, stimmt.
Also total bescheuert. Also, nee. Also
stellenweise ganz nett, aber wie gesagt, nett ist doch gleich wieder von Scheiße. Also das ist
halt echt nichts.
Alles vergessen.
Wo ich denke, okay, das würde ich jetzt unbedingt weitergucken. Man kann halt auf jeden Fall trotzdem reinschauen, es ist kein Komplettausfall, aber halt, ich finde es halt auch echt nicht unterhaltend, weder auf der Comedy-Schiene noch auf der Drama-Schiene. Da kann ich die Charaktere nicht ernst genug nehmen, weil sie mich zu sehr nerven und zu dumme Handlungen begehen dafür, dass sie alle 40 sein sollen. Aber wer halt die Schauspieler mag oder wer denkt, ja komm, vielleicht doch so eine schöne, leichte 30 Minuten Dramedy.
Na, ging das nicht länger als 30 Minuten oder war das wirklich nur 30 Minuten? Mir kam das wie eine Stunde vor.
Aber ja, wahrscheinlich. Ja, da, aber ich finde, das sind keine Menschen, mit denen ich länger in einem Raum sein möchte und deshalb gucke ich die Serie auch nicht weiter.
Na, ist ja leider keiner, das ist ja das Nächste. Ist ja nicht mehr so, dass du sagst, irgendwie du hast irgendwo einen Charakter, dem man sich verbunden fühlt, irgendwie mit dem man so eine Beziehung in Anführungszeichen aufbauen könnte. Die sind ja alle sehr oberflächlich genau genommen und keiner sagt so richtig die Wahrheit. Alle reden in heißen Brei.
Ja, das verbindet sie dann wieder. Und
wahrscheinlich.
Funktioniert das vielleicht, aber tja.
In der Oberflächlichkeit 1. Na gut, also ihr seht schon, mal wieder einer der Serien, die man sich vielleicht getrost sparen kann. Selbst wie gesagt, wenn die auf dem Plakat zu sehenden Schauspieler den ein oder anderen reizen sollten. Schaut euch mal den Trailer an, wo ich in dem Fall nicht gesehen habe, habe direkt den Mut zur Lücke gehabt und direkt in die Serie reingeschaut. Aber ich glaube, die kann man sich gegebenenfalls sparen.
Nur ein Satz noch dazu. Bei Rotten Tomatoes, wo es ja aufgeführt ist, zum Beispiel diese offiziellen Kritiken aus Zeitschriften und so weiter, gegenübergestellt mit dem Audience Rating, polarisiert die Serie sehr stark. Also die Kritiker haben alle 23% gegeben, also 100, also 23 von 100.
Wow.
Ja, also sehr schlechte Bewertung. Und der Audience Score, da haben es 72% gemocht. Hm. Und geht schon ziemlich auseinander. Ja. Also liebe Hörer, vielleicht schaut ihr mal selbst rein, ob es was für euch ist. Vielleicht guckt ihr es am besten in einem Rutsch durch, weil wie gesagt, ich habe alles relativ schnell wieder vergessen gehabt und hatte dann keinen Antrieb, da irgendwie nochmal zu gucken.
Hm. Ja, aber selbst bei uns gab es ja de facto keinen Ausreißer. Also sag mal, findet es ja immer doch interessanter als der andere, aber irgendwie ist ja doch der Konsens ist ja eigentlich unterdurchschnittlich eigentlich von unserer Wertung. So richtig überragen hat es nicht und bei dir kam die Bewertung wahrscheinlich auch nur durch die Schauspieler zustande.
Die Hörer können sich ja eine eigene Meinung bilden, oder?
Können sie machen, dann würden sie aber uns nicht hören. Sie vertrauen auf unser Votum.
Ach so, okay.
Naja. Wie auch immer. Da könnten wir vielleicht ein klein wenig...
Lost Girl.
Lost Girl habe ich immer noch nicht zu Ende gesehen. Muss ich bei Gelegenheit mal machen. Ist gar nicht so schlecht.
Du hast auch Fringe nicht zu Ende gesehen, oder?
Das ist nach eurer Auffassung, in eurem Kopf, ist das so, ja.
Klar, hast du doch geguckt, oder?
Natürlich habe ich es zu Ende gesehen.
Ja, das hast du schon dreimal wieder verbessert. Jetzt mache ich es mir auch.
Aber ich dachte, das ist so ein Konsens, der jemals einfach im Aufzug her so einfach funktionieren soll, deswegen. So, bei dem nächsten machen wir gleich eine Warnung. Ihr könnt auch diesen Teil direkt überspringen, weil da sind wir uns nämlich wirklich einer Meinung. Es ist einfach Bullshit. Nightcap, wobei das auch wieder...
Wir hatten schon schlechtere.
Ja, es gibt schlechtere und man kann da vielleicht auch Züge rausziehen, wenn man sagt, okay, vielleicht hat es etwas...
Du weißt schon, wie du den Hörern Lust machst, jetzt das nächste Kapitel zu hören, ne?
Genau.
Das ist Bullshit, wir haben es alle nicht gemacht.
Naja, das war... Ihr unterbrecht mich ja. Also wie gesagt, rein inhaltlich mag das vielleicht nicht so das Ding sein. Das Einzige, wo ich ein klein wenig ein Lichtschimmer am Horizont sehe, ist die Tatsache, dass man da vielleicht hinter das Showbusiness im Sinne von Late-Night-Show einen Einblick bekommt, wie hart das Leben dahinter ist und dass das nicht immer lustig ist und dass die Leute dann doch überhaupt nicht im Fokus stehen und sondern nur andere im Fokus stehen und deswegen ist das vielleicht mal eine interessante Abwechslung und diese Serie, die ist nun wieder als vermeintliche Comedy zu erkennen und Annemarie wird uns vielleicht mal ganz kurz sagen, worum es dabei geht. Kleine Sache vorweg, gibt es auch schon zwei Staffeln, oder? Ich weiß gar nicht, ob es für eine dritte verlängert worden ist, aber zwei gibt es auf alle Fälle.
Jeden Fall sein, genau. Und läuft auf dem US-Center Pop.
Wer kennt die nicht?
Popmusik. Ich habe auch genau schon ganz oft all meine Favorites laufen da. Ich hatte die, glaube ich, mit reingenommen, weil die mir irgendwie auf Twitter begegnet ist. Und ich dachte, das ist vielleicht so ein Insider wie Brockmeyer, falls ihr euch erinnert.
Brockmeyer ist doch von Family Guy der Typ.
Brockmeyer.
Die war richtig gut. Ich glaube, warum die dir auf Twitter begegnet ist, und das ist der einzige Grund, warum diese Serie vielleicht so ein bisschen Hype bekommen hat. Wie gesagt, der Aufhänger ist ja dieses Showbusiness, Late-Night-Show, XY, die man nicht unbedingt kennen muss. Und natürlich kommen in Late-Night-Shows auch immer Stars. Und hier sind es halt auch eine ganze Latte von selbst mir bekannten Stars und ich kenne nicht viele.
Ja gut, dann mache ich mal weiter. Genau, Nightcap. In Nightcap geht. Nightcap geht es um eine Gruppe von Behind-the-Scenes Arbeitern einer Late-Night-Show und weil du gerade schon gesagt hast, das ist eine Sendung, die man nicht unbedingt kennen muss, das ist natürlich eine fiktive Late-Night-Show in den USA und das Lustige ist, die Sendung heißt Jimmy und eben unser Host der Serie, den man zumindest im Piloten noch nicht sieht und ich glaube, den sieht man vielleicht in der ganzen Serie nicht so als Running Gag. Heißt
der
eben auch,
der die Ohren verschenkt.
Nein. Der die Uhren bekommt.
So, also, und der Gag ist natürlich, dass es dass die Sendung und dieser Charakter Jimmy heißt, weil es Jimmy Fallon und Jimmy Kimmel gibt, also schon mehr Jimmys, als dass es überhaupt weibliche Hosts gibt und ich denke mal, daher rührt der Name. Aber diese Sendung gibt es natürlich nicht und wir begleiten natürlich nur das Personal hinter den Kulissen. Ich habe jetzt nur den Piloten gesehen, dort dort sieht man auch nie eine Sekunde dieser Show, sondern wir sehen wirklich die Aufnahmeleiterin und der Rest des Staff, der Mitarbeiter, die da alle so ein bisschen, also wir haben da den Wachmann, dann haben wir, weiß gar nicht, den Piloten, also da rennen jede Menge Leute rum, ich weiß gar nicht, was die alle machen. Unsere Hauptcharakterin ist jedenfalls die Aufnahmeleiterin, wird gespielt, oder heißt Daisy und wird gespielt von Alexandra Wentworth, die auch die Serie entwickelt hat. Und sie ist wohl ein Comedian, die ich persönlich jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte, sag mir nicht.
Ja, auch nicht.
Einwände, wenn sie irgendjemand kennt. Nee. Also in der IMDb, also sie hat schon bei sehr vielen Sachen mitgespielt. Good Wife, Law and Order, war auch mal bei der Michael J. Fox Show, die vor ein paar Jahren lief.
War vor der Kamera oder hinter der Kamera?
Als Schauspielerin.
Als Schauspielerin, okay.
Genau. Und sie ist da quasi unsere Hauptdarstellerin, die versucht, das sinkende Schiff, oder ja, weil die Sendung hat sehr, sehr wenige Quoten, und sie versucht, das sinkende Schiff zu retten, versucht, tolle Prominente als Gäste in die Show einzuladen. Und hier ist das Besondere, eben die Prominenten, die spielen sich quasi selbst. Also jetzt in der Pilot-Episode ist, wie von Daniel schon gesagt, Sarah Jessica Parker mit dabei, Andy Cohen ist dabei und dann noch, wer was macht, Kelly Reaper und ihr Mann, dessen Namen gerade nicht weiß. Und die
Consuelos.
Ja, genau. Den kannte ich. Genau, und die spielen sich selber, aber natürlich in einer abgewandelten Form sich selbst, was zumindest in Piloten sehr, in allen Filmen sehr extreme Rollen sind und sehr extreme Charaktere, und hinter allen steht dann immer noch so eine kleine Story. Wie gesagt, das ist nur eine Comedy, 20 Minuten, aber diese drei quasi Gaststars der Late Night tragen da einen ganz schönen Beitrag dazu, dass das überhaupt unterhaltsam wird. Ich fand ihn nicht so. Und aber wie gesagt, wir haben noch die restlichen Mitarbeiter, und da hat jetzt im Pilot starte mich dann so ein junger Typ, der den ihr eingangs, glaube ich, mit Jimmy verwechselt habt, aber das ist sein weiß nicht, Personal Assistant, wo wir dann auch raushören, dass er ihn schon seit der Schule kennt oder seit dem College, und der ein bisschen dümmlich erscheint oder sehr dümmlich dargestellt wird. Das ist da noch so der so ein Comic Relief.
Wobei der ganz cool ist, weil der irgendwann, glaube ich, gegenüber Sarah Jessica Parker erzählt, dass er meint, er hätte mal für ein paar Jahre, wäre mal Hedgefonds-Manager gewesen, er hätte unheimlich viel Geld verdient, mehr als er braucht, und es war ihm aber zu stressig, und jetzt arbeitet er quasi wieder als Nachtwächter, Portier oder Sicherheitsmann für die Nightclub.
Das ist jetzt aber nicht der, den ich meine.
Achso, ich dachte, das wäre der Typ
gewesen. Ich meine den, der die Uhren verteilt hat.
Achso, okay.
Der sagt, er ist der beste Freund von Jimmy, und Jimmy hat eben für das ganze, für die ganzen Mitarbeiter irgendeine teure Uhr, so eine Tag Heuer organisiert, und er verteilt sie, und dann ist am Ende keine Uhr mehr für ihn übrig, und dann macht er sich Gedanken, dass Jimmy ihn gar nicht mehr mag, er ist sein bester Freund und das waren halt irgendwie Leute so ein Gag, der sich durch die Folge zieht, was am Ende dann aufgelöst wird. Also ihr merkt schon, das ist jetzt keine große Comedy, die das Rad neu erfindet. Ich habe auch nicht wirklich, also für mich zumindest war es jetzt auch keine Comedy zum großen Lachen, aber ich fand sie zumindest besser jetzt im direkten Vergleich mit Friends from College, weil das ja, wie wir gelernt haben, eher eine Dramedy ist. Was hier vielleicht wirklich ganz spannend ist für Leute, die so ein bisschen dieses, also darauf stehen, irgendwie Stars in Serien zu haben, die dann extrovertierte Rollen von sich selbst spielen. Für den ist diese Sendung auf jeden Fall was. Ich habe schon gesehen, also Michael J. Fox wird nochmal dabei sein, Gwyneth Paltrow, Whoopi Goldberg, Jason Bateman, ja, der von American Pie und jetzt bei Orange is the New Black. Für den ist diese Sendung auf jeden Fall was. Ich finde die Hauptdarstellerin ganz sympathisch, die Stacey. Die ist halt so, die bangt halt um ihren Job und auch um also die Show, weil die halt so miese Quoten hat. Und ja, also das ist halt so eine für mich 0815-Comedy, die, wenn man Comedies grundsätzlich mag, finde ich, kann man da mal reingucken und entsprechend entscheiden. Aber ist jetzt nichts Großes, also erwartet da eben die neue Modern Family.
Im direkten Vergleich und unter dem Aspekt Comedy ist die natürlich wesentlich lustiger, aber sie hat halt auch viele Fremdschämen-Momente, wo man sich fragt, soll das jetzt lustig sein, oder wie passt das rein?
Ja, das war krass. Ja, es gibt dann eben noch einen Handlungsstrang, eben mit der Kelly Reaper und ihrem Mann, dass dann plötzlich, da gibt es dann noch, weiß nicht, ob das die Produzentin der Sendung ist, die haben plötzlich, ja, wir sollen so wie eine Leihmutter beschaffen, und da wird dann eben eine aus diesen, von diesen Mitarbeiterinnen, die so ein bisschen auch als introvertiert und verpeilt und dumm dargestellt wird, dass sie da plötzlich vorsprechen als Leihmutter, also das, entweder habe ich das einfach nicht verstanden, da die Komik dahinter, aber...
Alex, hatte ich die eine Frau auch an die eine aus Brooklyn Nine-Nine erinnert? War doch extrem wie der Typ da, wie die Frau. Guckst du noch Brooklyn Nine-Nine?
Nee, momentan nicht, aber...
Da gab es doch diese eine Frau, die eigentlich keine richtige Polizistin ist, die dort immer rumhängt und auch immer so komisch drauf ist. Auch so von der Frisur her sah die fast genauso aus. Ich dachte erst, das wäre die... Ah, okay. Annemarie, mach weiter.
Nee, das war's von mir eigentlich schon.
Ach so.
Meinst du Gina von Brooklyn Nine-Nine?
Ja, genau.
Die ja, Gina. Die da. Ja, genau. Ja, aber die ist ja viel tougher und schlagkräftiger.
Ja, klar.
Ja. Ja, nee, das war's eigentlich von mir. Also ich habe mir da echt mehr erhofft. Ist ja auch so ähnlich. Wir hatten doch auch vor unserer Schattenpause,
Sommerpause.
Da hatten wir doch noch diese andere Serie, die auch in irgendeinem Nachrichtenproduktionsstudio gespielt hat, wo wir auch ein weibliches Hauptdarsteller haben, wo dann die Mutter dort auch angefangen hat und die
Great
war
News.
Reporterin. Ja, ist das Breaking News? Ja.
Great also News. So nicht Breaking ja. News. Great News.
Ach so, ja, dann so.
Oder?
Ja, ja, Great News ja, war das.
Genau. Ja, Great News.
Genau. Aber da war halt irgendwie noch ein bisschen mehr Drive dabei.
Auf unserer Seite, fortsetzungvolk.net.
Ja, nee, aber ich weiß auch nicht. Also die hat es mir auch absolut nicht angetan, jetzt diese hier. Gerade weil, ich wie gesagt, so dieser Einstieg, der war ja noch ganz okay. Und ich fand auch diese Ellie Wentworth eigentlich auch relativ sympathisch, gerade in ihrem, ich sag mal so, Loser-Image angehaucht. Ne? Also im Team hat sie ja eh schon einen schlechten Stand, weil sie halt scheinbar nur die B-Promis bringt. Und dann hat sie mal einen etwas größeren und dann ziehen sie aber auf, dass dieser größere auch nur die B-Promis der anderen guten Talkshows ist, und dann kommt der Chef, glaube ich, oder einer seine rechte Hand und meint, da freuen sie sich schon, dass ich ja, keine Ahnung, ein Rating von 0,01, also irgendwie so ganz, ganz weit unten haben, und das feiern sie quasi schon als Erfolg. Aber wie du schon sagtest, das sind ganz, ganz viele Handlungsstränge, die irgendwie nicht lustig sind, die nicht nachvollziehbar sind. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wie diese Baby künstliche, wie heißt es nicht, Leihmutter-Geschichte da überhaupt reinpasst. Also wie das da überhaupt reinpassen soll, warum, weshalb, wieso, war ein wenig seltsam gestrickt und auch
sollte
so diese,
wahrscheinlich eine total absurde Geschichte sein.
Ja, aber
das war ja so dumm.
Naja, das war halt noch halbwegs lustig, als sie quasi so den Medical Checkup macht, also die Ellie Wentworth, die eigentlich nur, wie gesagt, so dieser Booker der Show ist, und sagt, naja, und dann hatte aber die Kleine, wie hieß die eigentlich, egal, die hat halt alle möglichen Probleme in der Familie, also Unzucht, Mental Probleme und alles. Man sagt, ja, erwähnt es am besten alles gar nicht, also total sinnlos. Und dann auch dieser Handlungsstrang mit Sarah Jessica Parker, wo Ellie Wentworth, also die Schauspielerin in der Serie, meint, ja, wir haben uns doch mal bei irgendeinem Theatercamp kennengelernt und du hast mich geküsst und seitdem konnte ich dich nicht vergessen, und am Ende, aha, küsst sie auch und jetzt sind sie wieder quitt und sie tanzt dann so wie...
Voll von Friends geklaut, die Episode mit Winona Ryder und Rachel.
Ja, wie gesagt, ich fand es eher dann so, also das ganze Ende war wie so ein guter alter Klassiker, also ein
schwarz-weiß Film. Viel geklaut, total viel geklaut, auch von 30 Rock. Von 30 Rock ist unheimlich viel geklaut. Da erinnert mich teilweise sogar die Musik bei den Überblenden. Das war wie 30 Rock, also, und auch so das ganze Setting mit den Personen, das sind teilweise Personen, sind Abziehbilder von welchen, von 30 Rock, also ich weiß nicht, mich hat die Serie echt genervt da, also das ist einfach schlecht geklaut gewesen.
Aber inhaltlich dann, oder weil es schlecht geklaut ist? Oder weil du
nee, die schlecht geklaut, dann war auch alles so, wie ich es geschrieben habe, hier bei uns so überkandidelt, weil so ganz, und dann wurde geheult und alles so völlig übertrieben und nee, nichts für mich.
Alex, sieht's bei dir aus?
Ja, auch ganz, ganz schlecht. Also ich weiß auch nicht, was sie uns damit zeigen wollen oder präsentieren wollen. Also auch ganz speziell diese Szene dann mit diesem Baby, das war so dumm und so, also ich weiß gar nicht, was es sollte. Da, wie man auf so eine Idee kommt, dann als ich weiß ja nicht, ob die Promi-Frau da, ob die eine große Nummer ist in den USA oder nicht.
Ich kenne die nicht.
Ich auch nicht.
Aber wie kennt die bestimmt, oder?
Ja,
ja doch, die macht hier Good Morning America.
Okay, na gut. Ja, aber dann sich dafür so einen Rotz dahin zu geben und dann so einen Track zu machen und dann diese Dunkelhäutige, die war ja auch, also die war ja, also war die, ist die auch eine Bekannte, man weiß es nicht, aber sie hat gesagt, die hat eine Maske auf, so mit der geguckt hat. Also die da, diese.
Welche war die?
Ja,
die Chefin
war die Perle da. Ja,
keine Ahnung.
Also das war ja auch einer, ey, ich hab gesagt, was ist das, warum sind die denn rausgelassen aus der Anstalt? Ja, und ja, so viel durcheinander und dann halt so ein Zug, ich sag mal, diese Jessica Parker, die ist ja bestimmt auch noch einer der bekannteren Filmstars und dann einer da reinzuziehen und dann das Ding irgendwie aufblasen zu wollen mit so einem Star, keine Ahnung, also totaler Schrott und ja, ich weiß auch nicht, totaler Quatsch, also wirklich Quatsch, braucht kein Mensch, finde ich.
Nö, definitiv. Hatte ich auch mir irgendwie mehr erwartet, wenn man schon so Gast
und ich war rein, ja. Also ich war ja auf dem falschen Dampf. Ich habe ja gedacht, ich hatte ja auch bei uns im Dokument reingeschrieben, dass das wirklich auf diese Jimmy Kimmel oder wie das da heißt basiert und hatte gedacht, das ist, also nicht, dass das wirklich das richtige Backoffice da ist, aber ob das da irgendwie auf den basiert, aber war ja nicht so. Ist ja nur fiktiv gewesen.
Vielleicht soll es angehaucht sein.
Gerade da.
Vielleicht soll es dadurch irgendwie ein paar Zuschauer ziehen und die so dumm sind wie ich und denken, ah, der ist ja auch so.
Gerade wenn das fiktiv ist, haben sie natürlich, hätten sie eigentlich eine riesige Spielwiese gehabt, was sie hätten machen können, ja, aber hätte Fahrradkette oder wie es so schön heißt, wäre Fahrradkette.
Bitte? Wer war das nochmal, der das gesagt hatte? Mit diesem wäre?
Ich glaube, Lothar Matthäus.
Ach, der Lothar wieder.
Okay. Unser Weltmeister. Der hat gesagt, oder? Madrid oder...
Nee, aber jetzt aktuell in irgendeinem Interview hier. Ja, jetzt habt ihr mich völlig rausgebracht. Also jedenfalls hätte man da wesentlich mehr machen können. Also wenn man sich jetzt nicht an eine feste Show orientiert und so. Das hat man ja bei 30 Rock gesehen. Ich suche ja lange, übrigens war Lothar Matthäus, ich suche schon lange nach irgendeinem Ersatz für 30 Rock. Aber irgendwie selbst hier irgendwelches Great News oder das jetzt, das kann es einfach nicht liefern. Ne? Ist halt so.
Ja, leider. Na gut, also Nightcap, eher Daumen runter, guckt da vielleicht dann doch lieber nicht rein, auch wenn Anne-Marie die geringfügig, aber wie gesagt, nur unter dem Aspekt Comedy, glaube ich, besser als Friends from College wird. Kommen wir zur nächsten und das ist quasi, wie soll man sagen, das Highlight dieses Podcasts. Fällt ja eigentlich fast nicht allzu schwer momentan, Ozark, und die wird uns Erik vorstellen. Aber bevor er die vorstellt, werde ich mal kurz meinen, also ich hatte den Trailer nur gesehen und hatte mich eigentlich drauf gefreut, hatte aber irgendwie so eine, weiß ich nicht, paranormale Serie irgendwie erwartet, so ein bisschen nicht ganz so.
Vielleicht einen falschen Trailer gesehen?
Nee, das war schon der, aber die cinematische Kraft dieses Trailers und die Bilder, die da sind und die Leute, die da rausfallen, hat mich irgendwie komplett, sagen wir mal.
Oh, das sind ja, also haben wir in der Sommerpause der Wörter gelernt?
Ja, ich hatte nur den Duden mit im Urlaub und habe da ein bisschen gelesen.
Den Duden.
Und also, ja, ganz kurz, okay. Nee, du darfst gleich. Und hatte wirklich was ganz anderes und war dann überrascht, enttäuscht, in Anführungszeichen, als ich angefangen habe, die Serie zu schauen und das dann in eine komplett andere Richtung ging. Denn ja, vergleichbar ist es mit was ganz anderem, Erik, ne? Du darfst jetzt.
Mir ging es genauso. Ich habe zwar den Trailer nicht gesehen, aber ich habe dieses Poster gesehen, hier dieses mit dem komischen, mit dem Raben und so. Das sah alles irgendwie so mysteriös aus irgendwie. Und die ganze Farbgebung, ja, die Farbgebung von diesen Bildern, die auf Netflix zu sehen waren, das, ja, dieses alles, dieses Bläuliche, ist alles so in Blau getönt. Das hat alles irgendwie so komisch, so gruselig, mysteriös gewirkt, ja. Jedenfalls, in der Serie geht es, oder die Hauptrolle spielen Jason Bateman und Laura Linney. Die beiden wohnen anfangs in Chicago und Jason Bateman, der ist so ein Buchhalter in so einer Firma und das nimmt relativ schnell Fahrt auf, dass wir sehen, dass da nicht alles so hundertprozentig in Ordnung ist in dieser Welt, die uns da so vorgestellt wird. Also Jason Bateman und Laura Linney, die haben auch zwei Kinder, einen jüngeren Sohn und eine etwas ältere Tochter, die jetzt schon da so in der Pubertät ist oder schon durch ist, weiß gar nicht, wie alt die jetzt genau ist. Und
bis zu 16, meine 15. ich. 15 ja, oder 16, okay. 15, genau.
Also, ganz langsam ins kritische Alter hier. Ja. Jedenfalls sehen wir dann zum Beispiel, wie Jason Bateman sich da ein schlüpfriges Video auf seinem Computer anschaut und wir sehen dann, oh, es handelt sich um seine Frau und das ist nicht er in diesem Video. Also sehen wir schon, oh, da ist nicht alles so im Reinen und es kommt dann, ja, das muss man jetzt leider sagen, für mich war es eine Überraschung, aber es ist gleich in der Pilotfolge und das ebnet eigentlich den ganzen Weg für die ganze Story, deswegen muss man es halt doch erwähnen. Es ist dann relativ schnell so, dass die Mafia Jason Bateman ja gefangen nimmt, zusammen mit seinem alten Freund, dem die Firma gehört, in der er arbeitet. Und,
Geschäftspartner.
Und die werden verschleppt in so ein Lagerhaus und auf die übelste Weise verhört. Und einer wird auch gleich mal umgebracht und in so ein Fass mit Säure reingesteckt. Und da wird das Fass zugemacht. Also man sieht dann schon, okay, die meinen das ernst, diese mexikanische Mafia. Und der Mafia-Typ, der will wissen, wo sein Geld ist. Ja, der vermisst irgendwie Geld und Jason Bateman weiß erstmal von nichts, aber sein Geschäftspartner, bei dem leuchtet dann so langsam durch, oh je, der hat irgendwie was abgezweigt, und das dazu führt, dass der Drogentyp, der Drogenboss, der bringt einfach mal da alle anderen um und so nach und nach, und Jason Bateman soll der Letzte sein und er kann sich da noch so rauswinden mit seiner Rede, mit seiner Konversationstaktik, und er hat an dem Tag, hat er von seinem Geschäftspartner mal so eine Broschüre bekommen, der hat gesagt, ja, ich war jetzt wieder mal im Urlaub in Ozark, und das ist so eine Seenlandschaft, so wie Mecklenburger Seenplatte, aber halt in den USA. Und er hat gemeint, dort, du brauchst gar nicht nach Kalifornien, dort ist eigentlich auch cool, die kommen alle mit ihren Booten hin, und die Küstenlinie dort in dem Gebiet ist quasi länger, wie in Kalifornien die Küste ist, und das wäre wohl ganz toll da. Das fällt ihm in diesem Moment wieder ein, und er sagt zu dem Drogentyp, ich habe da eine Geschäftsidee für dich, wir hatten überlegt, in Ozark was aufzubauen, als Geldwäsche, weil dort sehr viele Leute mit Bargeld hinkommen und das dort ausgeben, und dort gibt es viele Geschäfte, und die Polizei vor allem und das FBI ist weit weg, denn die sind ja, wie gesagt, momentan in Chicago, und da sitzen die ja, und wenn da eine Firma größere Geldmengen bewegt, dann gucken die natürlich schnell mal genau drauf, und er kann dann wirklich sich da irgendwie so rauswinden, also steht auf Messerschneide, und dann sagt dieser Drogenboss, hat eigentlich auch einen Namen, ich habe den jetzt gerade nicht parat, ist es der Dell, ja.
Dell, ja.
Gespielt von Isai Morales, ne? Also der Dell sagt dann, okay, du gehst nach Ozark diese Woche noch mit deiner ganzen Familie, also ich will euch hier nicht mehr sehen.
Wenn du hast 48 Stunden Zeit, hast du mir das Geld wieder zu bringen?
Genau, das Geld, was verloren gegangen ist, muss er wieder beschaffen, was sein Geschäftspartner auf Untreuheit hat, was auch irgendwie kein Pappenstiel ist. Und er soll dann nach Osa gehen mit seiner Familie, da hat er auch relativ kurze Zeit, soll dort was aufbauen innerhalb von drei Monaten oder so, soll er die 8 Millionen dort gewaschen haben, dieses Geld. Und wer sich ein bisschen auskennt, wie sowas funktioniert mit Geldwäsche, also das ist nicht so ohne, also man muss dann halt in diverse Firmen investieren und da mit gefakten Eingangsrechnungen, die halt zu hoch sind, muss man halt fingieren und dann halt dieses Geld dann einbringen und so weiter und das dann wieder abzweigen hinten raus und so. Das ist halt nicht so ohne, weil man braucht halt auch zum einen funktionierende Geschäfte, in die man einsteigt. Das heißt, die Leute, denen die Geschäfte gehören, die müssen natürlich auch gewillt sein, da einen Investor bei sich reinzulassen. Wir sind ja hier nicht bei der Höhle der Löwen. Also das sind ja welche im ländlichen Raum da. Die haben irgendwie schon seit Jahrzehnten, gehören denen die Läden. Und da ist es halt nicht so einfach. Und er ist ja auch nicht der knallharte Typ, der denen dann einfach ihr Geschäft wegnimmt oder einfach so übernimmt. Das geht halt auch nicht so. Der braucht halt schon einiges an Überredungskunst. Und dann kommen noch mit, ich will nicht zu viel verraten, ist halt noch so, wenn er dort mit dieser Menge Geld auftaucht und die dort investieren will und da Geld waschen will und teilweise auch kriminelle Sachen veranstaltet, dann tritt natürlich der lokalen kriminellen Bande doch erheblich auf die Füße. Und diese kriminelle Bande, oder da gibt es doch mehr, als man eigentlich gedacht hätte, dass da so Seenlandschaft, so, da wird schon nichts sein. Aber da ist eigentlich alles Mögliche vertreten und die lassen auch nicht mit sich spaßen und die sind teilweise noch viel krasser drauf als die anderen. Und ja, die Bedrohung steigt von Mal zu Mal und das Ganze, der Strick schnürt sich immer enger um ihn zu und seine Familie ist natürlich auch bedroht, die sind ja auch mit da unten. Parallel dazu hat er natürlich noch das Thema mit seiner Frau, dass die eben da fremdgegangen ist und da ist auch vorher noch ein bisschen was passiert in Chicago, was ich jetzt nicht verraten will. Und seine Tochter zum Beispiel bandelt auch dort lokal mit ein paar Leuten an, was auch nicht ganz so okay ist, und sein Sohn entwickelt sich auch in eine ganz kuriose Richtung. Will ich auch mal nicht verraten, was da los ist. Auf jeden Fall hat er wirklich einen ganzen Berg an Problemen noch zusätzlich da zu bewältigen. Das klingt jetzt aber alles so irgendwie ein bisschen vielleicht negativ. Es ist einfach total spannend, das zu sehen. Es ist wahnsinnig gut gespielt. Also Jason Bateman hätte ich auch nie gedacht, dass der das so hinkriegt. Der hat ja selber auch bei vielen Folgen Regie geführt von dieser Staffel. Laura Linney ist großartig, die Kinder sind super. Der Drogenboss, der Dell, der ist einfach wunderbar, wie der das spielt. Also so ein fiesen Typ. Also so von der Art her eigentlich so ganz nett, aber was er so abzieht, boah, hammerhart. Es kommen ja oft Vergleiche mit Breaking Bad. Bei Breaking Bad kam es ja relativ schnell so dieses, ja, lass uns mal Drogen herstellen. Und dann ist er erst irgendwie den lokalen Drogenhändlern ein bisschen auf die Füße gestiegen. Hier ist es eher so ein schleichender Prozess, dass er da so abrutscht in wirklich in die ganz schlimmen Tiefen und also da passieren Morde und sonst was alles und er schlittert aber halt so rein. Ne? Also man kann jetzt auch nicht mal sagen, so ja, es ist irgendwie unglaubwürdig, sondern die Serie ist eigentlich zu jedem Zeitpunkt glaubwürdig und ich habe sie auch im Original geguckt. Das ist einfach herrlich, auch dieser lokale Slang von den Leuten, wie die gesprochen werden. Da sind ja auch die totalen Hinterwäldler, die da auch so kriminell agieren, mit denen er sich da auch abgeben muss. Einfach wunderbar. Also ich übergebe mal an den Alex, der fand es ja auch ganz gut. Dann können wir mal die hören, die es vielleicht nicht ganz so gut
fanden. Ja, nee, ist richtig. Du hast die FBI-Ermittler auch noch vergessen. Die kommen auch zutage. Und auch ganz crazy FBI-Agent. Irgendwie so ein homosexueller, verkappter Homosexueller. Nenne ich verkappt nicht, also homosexuell. Und dann sein Partner, sein FBI-Partner, war seine alte Liebschaft. Ne? Und die wollen aber nicht mehr so miteinander. Und dann endet er mit so einem Hillbilly da an. Also so crazy abgefahrener
Shit. Der natürlich erstmal total homophob ist.
Ja, das war so gut.
Dann wirft es sich dem doch an den Hals. Oh, jetzt haben wir es gespoilert, Charles.
Ja, aber das ist so abgefahren. Und also, ja, von vorne mal gesagt, also mich hat auch die erste Folge so weggeflasht, weil die einfach so, weiß nicht, so vollgepackt war mit guten Stories und ging ja wirklich bam, bam, bam und dann hat der Fiesling da die Leute aber abgeknallt und du hast ihm richtig angemerkt, wie verzweifelt und panisch der da war, ne, und dass er irgendwas machen muss und und wie du schon gesagt hast, der Dell spielt das einfach so mega gut und auch der Konflikt dann mit seiner Frau und was dann passiert, was man nicht erzählen, hast du recht, das ist ganz ganz guter Cliffhanger. Aber so, da passieren aber so Sachen, die so unvorhersehbar sind, also wo du sagst, ja, das passiert doch jetzt nicht wirklich und dann ist doch der oder derjenige oder der andere tot und wird einfach abgeknallt, das ist einfach richtig gut gemacht. Und hat, finde ich, in der ersten Folge auch eine mega Geschwindigkeit halt aufgenommen, dass sie halt dann da direkt alle Sachen packen, die Kohle nehmen und da an diesen See dann weg umziehen und die Kinder einfach mitnehmen und die natürlich keinen Bock haben, aber dann einfach mit müssen.
Ja, quasi so, als würden wir jetzt nach Bad Langensalza, nach Bad Salzungen ziehen oder so.
Ja, ja, genau. Also das ist, also, und man merkt eben halt so diese Verzweiflung. Also der will das eigentlich gar nicht und es geht eigentlich auch gar nicht mehr. Er muss es machen, weil sonst seine Familie irgendwie erschossen wird und das nimmt man denen auch irgendwie ab, weil der halt dabei war, wo sein Partner und ein paar andere Leute abgeknallt wurden und da merkt man einfach, dass der, man kann sich so super in dieser Verzweiflung mit einfühlen und ja, also wie gesagt, ich habe auch direkt im Anschluss die zweite Folge geguckt und die nächsten Tage dann einfach das Ding durchgeguckt, weil das einfach so mega spannend war und einfach cool ist zu sehen, wie macht er das jetzt und was für Geschäfte muss da jetzt noch manipulieren und auch mit dieser Kirche, die der da baut und dann, wie du schon sagst, kommt der Konflikt mit dem lokalen Drogenclan und dann muss er da wieder aufhören, Sachen zu machen und kann nicht investieren in eine Sache und dann kommt er da wieder in Schulitäten da mit dem Auftrag, den er zu tun, abzuarbeiten hat und dann noch seine Frau und dann die Kinder und dann die FBI und die Hillbillies und also mega viel reingepackt, aber auch mega spannend und einfach auch gut gespielt. Ne? Also alle Charaktere, die da so sind, sind wirklich gut gespielt und nicht überdreht und nicht, die passen alle so wie die Faust aufs Auge und man nimmt das einfach alles auch ab. Ne? Also das ist wirklich nicht überdreht und nicht überzogen, ist wirklich wirklich gut geschrieben und gut geschauspielt. Also das ist wirklich, wirklich ein Highlight, sage ich mal, dieses Jahr, die Serie. Und auch so die Kleinigkeiten passen, ne? Also ich weiß nicht, dieses Logo, was am Anfang immer kommt, da mit diesen vier Symbolen zum Beispiel, das ist halt bei jeder Volk ein anderes. Und diese Logos oder diese Symbole ist dann immer für eine Szene in der Serie widerspiegelt. Und so die kleinen Details sind aber cool, ne? Also so kleine Sachen sind echt gut gemacht. Ja, und dann, es sind so viele Sachen drin, diese Familie, diese Hausmakler dann, ne, diese Richtung.
Ach ja, der noch mit seiner komischen Mutter da.
Also wirklich so viele Sachen, wo du immer in den Kopf kreist und sagst, oh nee, das auch noch und das auch noch und das auch noch. Und irgendwie wurschtelt der sich dann da durch und steht, keine Ahnung, dreimal vom Selbstmord, weil er dann irgendwie doch das nicht mehr packt und nicht mehr kann. Und
ruft ja auch schon bei seinem Typen da an, bei seinem Versicherungsmakler, wie es aussieht, wenn er da. Selbstmord, ob das geht, ob das abgedeckt wäre. Da.
Oh. Genau, und dann erklärt er halt ganz schwarz auf weiß, würde nicht empfehlen und das geht auf jeden Fall nach hinten los und dann siehst du, wie er im Auto sitzt und sagt, oh scheiße, fahr doch wieder nach Hause und mach den Mist jetzt doch weiter. Das ist so herrlich gemacht. Also einfach wirklich eine grandiose Story.
Du hast ja bis zum Ende geguckt, ne? Also ohne, dass wir jetzt irgendwas spoilern, aber das Ende ist doch wirklich der Hammer, oder?
Ja, das Ende ist mega. Ich hätte
nicht gedacht, das ist so, wirklich so ein Bäm. Ich frage mich, wie sie da jetzt weiter...
Das ist Hammer. So ein unvorhersehbares Ende, ne? Also das ist so... das wirklich gemacht jetzt? Ja, cool, krass.
Das ist wirklich ein Staffelfinale. Ja. Ich dachte, was?
Und also so unvorhersehbar auch. Einmal so Bäm, und haben sie das hingerotzt, das Finale, und dann denkst du, was ist los?
Weil die Leute sind noch alle so unberechenbar. Weil du weißt nicht, wie diese Hillbillies da, was da los ist und auch allen Leuten, denen er begegnet, und der investiert ja auch in irgendwelche Geschäfte und manche finden das raus, was er da treibt, und dann weißt du auch nicht, wie die da reagieren, was machen die jetzt und also richtig gut. Und das, ich habe ja der Serie 10 Punkte gegeben, habe ich ja ewig nicht gegeben, weil das ist eine Serie, die hat mir wirklich von Anfang an, hat die mich voll gecatcht und wirklich bis zum Schluss, bis zur letzten Folge nicht losgelassen, und ich fand die einfach richtig, richtig gut. Also von mir die Bestwertung für die Serie. Und mal gucken, der Daniel hat es noch geguckt. Ne?
Genau, ich kann ja fast gar nicht viel dazu sagen, außer dass ich nur den Pilot gesehen habe, aber das weiß nicht, liegt momentan an meiner Serienschau-Lust, nicht unbedingt an der Qualität der Serie. Für mich war es halt dieser erste Moment, ich hatte ja schon gesagt, was Erik auch über die Plakate hatte, dieser Moment zu realisieren, dass es dann doch eine ganz anderes Genre von Serie ist, und dann so langsam die Charaktere zu verfolgen, wie sie sich entwickeln, wie sie agieren, und gerade Jason Bateman, den ich eher so aus den, sagen wir mal, eher lustigeren Metier fast kenne, wie stockernst und bieder er da eigentlich ist und wie doppeldeutig seine Rolle dann letztlich auch ist. Ich meine, er lebt ein ganz klassisches, biederes Leben, wird aufgezogen, dass er, ich sag mal, irgendein so einen alten BMW fährt, lebt in einem Vorstadthaus, gibt seiner Tochter nicht mal $10 für irgendeine Spendensammlung, und du denkst einfach, da fehlt einfach ein bisschen Geld. Und dann stellt sich heraus, dass er eben mehr oder weniger seriös eben Geldwäsche betreibt. Übrigens, Erik, in Bad Salzung sind diese Posten alle schon besetzt.
Du bist der lokale Kingpin für die Drogen, oder?
Das kann ich dir an dieser Stelle nicht sagen, ja.
Hast denn dein Mondfeld, dein Schlafmondfeld?
Und dann merkt man so, und dann, als er dann das anfängt, das Geld zusammenzukratzen und die ganzen Konten auflöst und sowas, dass da doch einiges an Kapital in der Hinterhand ist, und auch wie er das geht und mit der Bank, wie er die Bank quasi erpresst und sagt, ey, ich möchte mein Geld haben, ihr habt aufgrund diesen Actes halt mindestens so und so viel Bargeld vorrätig zu haben, und wenn er das nicht macht, gehe ich raus und sage, dass ihr mein Geld nicht auszahlt, weil ihr es nicht habt, und dann werdet ihr mal sehen, wie der Run auf eure Bank ist, und dann steht da das FBI oder irgendwelche Federal Bureau Agenten da und denken, er wird irgendwie erpresst, und sagen, nee, das ist es alles nicht. Und auch so dieser Cliffhanger am Ende, ist er, Jason Bateman und sein Partner, die wollten ja ein neues, großes Büro anmieten, und es stellt sich heraus, dass da eben das FBI schon irgendwie mit drin war und das vermitteln wollte, um quasi dieser Geldwäsche auf die Spur zu kommen. Also allein da ist schon halt so viel Brisanz gegeben. Einziger Wermutstropfen für mich, aber das ist wahrscheinlich für mich so ein bisschen Laura Linney. Auf der einen Seite nehme ich so Hausfrau und Mutter ihr ab, aber ich sehe sie halt immer noch so in der für mich so Paraderolle The Big C. dann nehme ich so diese Person, die halt fremd geht, auf der einen Seite das Familienleben führt, auf der anderen Seite halt so ein Doppelleben führt, nicht ganz so ab, aber das kann sich im späteren Verlauf noch ändern. Die Kinder, wie gesagt, im Piloten treten die noch nicht ganz so in Aktion, außer dass sie halt angepisst sind, dass sie weg müssen, aber das ist ja nun mal verständlich. Und allein so dieses, wie sich so nach und nach dieser, mit, wie du schon sagtest, mit einer enormen Geschwindigkeit in dieser ersten Folge und auch so dieser, wie ist er nochmal, der Mafia-Boss?
Dell.
Der einfach so ganz sachlich und ganz kühl irgendwie ist, so wie man sich vielleicht so den Paten per se vorstellt, so anfängt so eine Geschichte zu erzählen. Und da merkst du halt, dass Jason Bateman, also Marty, tatsächlich mit dem eigentlichen Deal nichts zu tun hat. Und er sagt ja nachher auch, er hat halt einfach nur im Trüben gefischt, um rauszukriegen, ob ihn einer irgendwie absahen. Also der wusste überhaupt nichts davon. Und das ging dann so richtig nach hinten los für alle Beteiligten, außer für Jason Bateman, weil er eben die Fresse aufgemacht hat und gesagt, naja, pass auf, also nee, ist nicht so. Und dann die ganzen kleinen Geschichten zum Einschüchtern und sowas.
Gibt auch noch ein bisschen eine Vorgeschichte mit dem Dell und dem Jason Bateman. Das wird dann mal so in Rückblenden. Da gibt es so Sachen, wo dann so Rückblenden erzählt werden.
Achso, die kennen sich quasi von früher oder was?
Fand ich, na, nicht ganz. Aber es wird zumindest mal erzählt, wie das dann dazu gekommen ist, dass diese beiden Geschäftspartner, also damals ist ja dann irgendwann mal der Drogentyp an sie herangetreten und hat gesagt, hier, er hat nicht gleich gesagt, was er machen will, aber hat ihnen was gezeigt und hat sie da um ihre Expertise gebeten und so. Und da wurde halt gezeigt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die da den Auftrag angenommen haben. Die haben natürlich den Braten dann auch so ein bisschen gewittert, um was es da geht und so. Und ja, und wie die sich da kennengelernt haben, das ging halt erst über eine ganze Zeit lang. Der ist ja auch nicht gleich mit der Tür ins Haus gefallen und hat gesagt, hier. Ja. Aber nochmal zurück zur Serie, mir sind jetzt gerade wieder noch so viele geniale Sachen eingefallen. Also wo die dann zum Beispiel mit diesem ganzen Umzugsgeraffel dann da runterfahren, dann haben die ja immer noch 8 Millionen Cash damit im Auto. Und die müssen dann irgendwelchen dubiosen Hotels, Motels unterwegs irgendwo schlafen. Und dann wirklich 8 Millionen dann irgendwo noch mit in irgendwelchen Taschen und so. Boah, ist ganz übel, ey.
Was ich ja auch noch so genial fand, einfach so auch die Art und Weise, diese Interaktion zwischen diesen Charakteren. Also ich meine, der Ellis hat dem anderen halt immer einen Schritt voraus. Jason Bateman, also Marty, irgendwie grundehrlich, obwohl er halt Geldwäsche betreibt und trotzdem merkt man, man hat so das Gefühl, irgendwann ist er dem vielleicht doch, also dem Dell gefühlt jetzt so einen Schritt voraus oder versucht er doch noch irgendwas zu machen. Und er wird halt hier und da vor die Wahl gestellt. Also er muss dann irgendwie entscheiden, wie mit bestimmten Sachen also umgegangen wird. Und man merkt halt irgendwie, obwohl er so Geldwäsche betreibt, dann ist er doch etwas solider, als man annimmt. Und sein ehemaliger Partner ist dann doch eher so dieses leichte Schlitzohr gewesen. Also eine großartige Serie, die, auch wenn ich jetzt die zweite Folge nicht unmittelbar danach geschaut habe, sich wirklich lohnt anzuschauen, die auch von den Bildern wirklich sehr, sehr, ich hatte sie im Eingang schon gesagt, also wirklich grandios gemacht sind. Also es gibt Aufnahmen, gerade Ende der Pilotfolge war mir noch so in Erinnerung, deswegen hatten wir vielleicht kurz vorher darüber geredet, mit dieser Shore, also dieser Küstenlinie, da steigt dann irgend so eine Drohne auf und man sieht einfach, dass diese Küstenlinie de facto eigentlich nur so ein Seitenarm, weiß nicht, ob das noch zum Meer Zugang hat, keine Ahnung, und dass die Bäume bis ranstehen, dass da eigentlich zum Investieren nicht so richtig viel ist und dass das eigentlich nur eine fixe Idee war und das aber Dell eigentlich weiß, aber ja, das aber einfach nur gucken will, wie er es macht. Und wie gesagt, es ist auch nicht immer nur brutal, sondern es gibt auch so Szenen, die auflockern, dann irgendwie, also ihm fehlen dann, sag ich mal, $15,000 und da sagt dann jetzt Marty zu diesem Dell, kein Problem, ich habe hier noch einen Top-Notch, also so ein Family Station Wagon, den ich verkaufe, und dann meint er, kein Problem, ich gebe dir das Geld und du mietest einfach das für $1,000 im Monat zurück. Und was soll er denn sagen? Und dann nickt er und sagt, gut, mach ich's halt. Und dann sind sie halt irgendwie erstmal quitt. Also wirklich eine Serie mit, eine intelligente Serie mit einer Prise Witz und gut gestrickt und wo ich dann wirklich gespannt bin, wie es weitergeht. Und ja, wenn ihr da so Feuer und Flamme seid, werde ich da mal reinschauen. Anne-Marie, du hast es ja nicht gesehen. Hast du den Trailer wenigstens mal gesehen? Also hat es dich so vom Grund mit hier angesprochen?
Ja, ich habe es ja leider nicht geschafft zu sehen, ob mir ganz viel vorgenommen hatte. ja, ich hatte den Trailer gesehen, war ja auch wieder sehr prominent von Netflix schon im Vornherein beworben worden. Und ja, Jason Bateman mag ich und Laura Linney mag ich auch, aber ich fand so diesen Trailer halt so in diesem Farbton getaucht und da dachte ich wieder, also ich fand übrigens, der Trailer war schon sehr aussagekräftig, also nicht so, worum es geht, und dachte aber, okay, also er ist jetzt der Familienvater, der halt irgendwelche kriminellen Sachen machen muss, nicht wirklich will, aber vielleicht ganz gut darin ist, war so mein Eindruck, dachte ich so, oh ja, also hat mich schon der Trailer allein komplett am Breaking Bad erinnert, und dachte, ja, brauchen wir das jetzt nochmal? Es ist nicht langsam Zeit, irgendwie das Genre Fernsehen oder TV-Serien irgendwie weiterzuentwickeln und immer das alles. Also auch wenn es so ein bisschen eine neue Idee ist, ist ja der Aufbau identisch. Aber wenn ihr jetzt natürlich so begeistert seid, dann...
Also ich würde es gar nicht mit Breaking Bad vergleichen. Das ist komplett was anderes. Also klar, geht um Geld, aber so vom
Familienvater Aufbau. Kommt auf die schiefe Bahn. Und
ja, aber ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt kein Gefühl gehabt, dass das irgendwie mit Breaking Bad irgendwie vergleichbar ist. Nee, würde ich gar nicht so sagen.
Machen zumindest viele.
Ja, also jetzt, wenn ihr hier also 10 Punkte vergebt und gleich die ganze Staffel durchsuchtet, dann muss da ja was dran sein. Und ja, gucke ich doch mal rein.
Ich habe 10 Punkte.
Wenn ich also denn die mal anderen haben keine
10 Punkte.
Ja.
Ich.
Ja, mindestens einmal 10 Punkte. Nö, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut ankommt und wurde ja auch für eine zweite Staffel schon verlängert. Und seid ihr auch der Meinung, dass eine zweite Staffel ist erzählungswürdig?
Ach, da ist noch so viel. Ist nur die Frage, wie sie es machen wollen. Aber ich will jetzt mal nichts verraten.
Ah ja, okay, ja genau. Also da...
Ach, da haben wir, ist ja, was ja auch so das sind halt so absurde Sachen, die werden halt wirklich so gnadenlos auch Stück für Stück umgesetzt. Zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt hatte mit dem vielen Geld. Ja, 8 Millionen Dollar in kleinen Scheinen. Du kannst die ja nicht zur Bank bringen oder irgendwo, weiß nicht, in ein Schließfach reintun oder irgendwas in diesem Kaff dort, sondern du musst die irgendwo zu Hause lagern und du musst halt aufpassen, weil da sind halt ständig irgendwie Spitzbuben unterwegs. Ne? Und was machst du? Wo bringst du das unter? Willst du es vergraben oder was machst du damit? Und am Anfang hat er auch noch kein Haus. Da gucken sie sich so ein paar Häuser an, aber die liegen halt irgendwie außerhalb des Preis-Ranges und dann kriegen sie ein Haus. Da wohnt aber noch jemand drin, den müssen sie auch mit wohnen lassen und so. Das ist alles total kurios. Und dann haben die halt immer noch diesen Berg von Geld, den sie da irgendwo noch lagern müssen, und weil die können ja auch nur in bar irgendwo investieren und so. Ach, das ist ganz... Alles so absurd und einfach genial.
Gut, ihr seht, also wenn ihr nur für eine Serie Zeit habt, dann schaut euch Ozark auf alle Fälle einmal an. Wieder mal eine Produktion von Netflix, die sich lohnt, näher unter die Lupe genommen zu werden. Zumindest eine Frage noch an die es zu Ende geschaut haben. Hat man dann eigentlich in jeder Folge so Wendungen und Überraschungen, wie es im Piloten ist? Also sagen wir so, diese Wandlung von Marty vom Biedermann zum Geldwäscher, der dann plötzlich mit den ganz großen Summen agieren muss, um sein Leben zu retten. Gibt es das im Kleinen dann immer wieder in dieser Staffel, in der ersten Staffel?
Hast du eigentlich in jeder Folge irgendwas sehr Überraschendes drin? Da sind jetzt natürlich nicht das, ja, also alles Mögliche ist da drin. Überraschende Situationen, Wendungen, und dann, er muss sich halt dann auch bewegen. Also er kommt ja da in diese ländliche Region und muss da halt wirklich 8 Millionen irgendwo waschen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel so ein Handytaschengeschäft abwirft, ja, ob du das ungefähr die Relationen vorstellen kannst, was du da an Umsatz fahren musst, damit es nicht auffällt, dass da jemand irgendwie Geld wäscht nebenbei. Du kannst ja nur einen gewissen prozentualen Aufschlag machen auf deine Gestehungskosten, damit hinten raus das nicht auffällt. Wenn du dann hinten raus, weil du musst ja auch irgendwie noch Gewinne fahren und alles, das ist halt alles nicht so einfach. Deswegen,
Erik, das Zauberwort ist Diversität. Ich sag nur, ja. Bratwurststand ohne Rechnung.
Ja, genau, Bratwurst dann etliche Male ein paar Rechnungen mehr einbongen als
die bongen ja nichts ein. Das ist ja noch das Gute.
Nee, dann ist ja keine Geldwäsche, wenn sie nichts einbongen. Dann nehmen sie ja Schwarzgeld ein. Du musst ja den umgekehrten Weg gehen. Du willst ja Geld waschen. Das heißt, du musst mehr Rechnungen einbongen, als du eigentlich
hattest. Das ist schon klar, aber da du halt... Egal, das führt jetzt zu weit. Das funktioniert schon.
Und du musst deinen Einkauf von deinen Bratwürsten, du kaufst die halt nicht für 50 Cent das Stück ein, sondern für 1 Euro. Da musst du halt die Eingangsrechnung fingieren. Dann hast du Geldwäsche. Ja, aber das ist alles so irre und der muss halt dann auch in mehrere Geschäfte investieren. Das ist halt alles nicht so einfach. Das ist halt alles, wie du schon sagst, Diversifizierung, weil das eine ist halt so ein Geschäft und das andere ist halt eine völlig andere Branche und der muss ja jedes Mal irgendwie tätig werden und alles, ne? Ja.
Ein Stripclub hat er dann auch, ne? Das ist auch so geil.
Ja, genau, da will er in einen Stripclub erstmal investieren, ne? Weil das ist natürlich das Coolste, weil die Mädels, die kriegen ja irgendwie ihr Geld da ins Höschen gesteckt und so. Das lässt sich natürlich dann überhaupt nicht nachweisen, wie viel das da ist. Also wenn das dann einfach mal 1000 Euro Dollar mehr sind oder so, ne? Dann zack, hast du schon wieder 1000 Dollar gewaschen. Aber das klappt auch nicht alles so, wie er sich's gedacht hat.
Wer hätte es geahnt?
Aber da gibt's dann auch so ein paar so geile Szenen, wo dann wirklich mit dem Stripclub da. Schade. Wir können irgendwann mal, wenn ihr es geguckt habt, können wir gerne mal drüber reden.
Machen wir nochmal einen finalen.
Ich glaube, das ist auch so eine Serie, da könnte man eigentlich, schade, das oder ist eigentlich ja bei Netflix, dass es alles auf einen Schlag gab. Wenn das eine wöchentlich erscheinende Serie wäre oder in einem größeren Abstand, da hätte man gut sowas wie Fortsetzung folgt, hier aber damals bei Lost Unlocked hier irgendwie machen können, wo man wirklich über jede Folge spricht, weil da gibt es so viel zu erzählen und so viel Querverweise und so.
Na gut, dann soll es das trotzdem gewesen sein. Brandheiße Tipps.
Warte mal, bevor du jetzt ganz zumachst, können wir vielleicht mal auf die Kommentare eingehen. Ich habe es gerade offen. Der Super Goofy, der hatte gemeint, er hat zwar noch nicht reingehört, aber für den Titel, den er letzte Sendung hatte, 2 Stühle, 1 Meinung, gibt es 10 Sternchen von ihm.
Sehr gut. Hören wir gerne.
Die Steff hatte nämlich noch was an die Annemarie geschrieben. Sie war auch ein Schloss Einstein-Fan und sie war damals sogar schon ein Teenie. Dein Zeitraum der Geburtsjahre stimmt nicht ganz. Sie hat es relativ lang geschaut. Lieblingsdarstellung war Josephine Preuß, überhaupt eine ihrer liebsten deutschen Schauspielerinnen. Aber als es dann nach Erfurt ging, war sie auch raus. Der Charme des Schlosses auf dem kleinen Dorf ist halt ganz weg. Erst vor kurzem hat sie wieder eine aktuelle Folge reingeschaut und sie findet, sie wäre jetzt zu alt dafür.
Ja, also ich bin, glaube ich, schon fast so alt für diese alten Folgen. Das hat ja beim letzten Mal gesagt, die gibt es alle bei YouTube. Und ich sitze irgendwie bei Folge 105, 110. Und also ich frage mich, wie das damals durchgegangen ist in der Produktion. Also das teilweise so dilettantisch, aber naja, aber wie sie das hat halt so den 90er-Charme. Und ja, mal gucken, wie lange wir durchhalten, wie viele Schuljahrgenerationen. Aber nochmal meine Empfehlung, wer es früher geguckt hat, guckt da nochmal rein, das ist sehr unterhaltsam.
So, das war's dann mit den Kommentaren.
Gut.
Liebe Hörer, schreibt Kommentare und dann wird er auch vorgelesen oder auch nicht, mal sehen.
Den namentlich geoutet. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und seid gespannt, was beim nächsten Mal die Katze auf den Bildschirm holt. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Na, kannst du nicht, dass die Katze angeschleppt bringt?
Katze auf dem heißen Blechdach.
Ja, ich sehe. Annemarie. Ist literarisch nicht so bewahrt. Wir klären es beim nächsten Mal auf.
Tschüss.
Ciao.
www.fortsetzungfolgt.net